Einen schönen guten Tag an alle an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Jason. Ihr seid bei Schöner Glauben / Glaubensweite. Denn heute ist hoher Besuch da. Ami und Sarah sind da. Und da freue ich mich sehr. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Das ist großartig. Es ist schon ein bisschen her, dass wir uns gesehen haben. Ich meine, ich verfolge immer so ein bisschen, was ihr so unterwegs macht. Aber deswegen, wie geht's euch? Was passiert in eurem Leben gerade?
Soll ich anfangen?
Ja, bitte.
Alltag. Ich arbeite so vor mich hin, manage meine Familie und bin gerade ja so ein bisschen am Gründen mit einer Kollegin hier aus Heidelberg, ein Kollektiv zu gründen, um zu schauen, wie wir Kirche ganz anders gestalten können. Eine Kirche, die zu ganz progressiver, weiter bunter Theologie passt. Da treffen wir uns einmal im Monat an einem Lagerfeuer und ansonsten ist bei mir einfach Arbeit angesagt, Geld verdienen.
Das ist Lev-Kollektiv, ist das, ne? Darf man das schon sagen?
Klar, klar, darf man sagen. Ist ja nichts Geheimes. Wir fangen sehr klein an, wir treffen uns meistens zu zweit oder zu dritt, aber es ist total schön. Wir haben uns gerade letzten Sonntag getroffen, das ist einfach so schön. Also das darf jetzt ganz langsam anfangen zu wachsen, aber wir haben auch gebraucht, einen Weg zu finden, wie wir vorgehen können und was passt und was für ein Ablauf passt. Und es ist eine experimentelle Suche, würde ich mal sagen. Und das macht mir Spaß, weil ich bin sehr neugierig und ich probiere gerne neue Sachen aus und dann ist es genau mein Ding. Aber das kann leider nur so nebenbei laufen. Ich denke manchmal, ich würde gerne ein bisschen weniger arbeiten und mehr mich damit beschäftigen, aber ich bin halt Mutter und berufstätige Mutter und das ist mein Leben und das andere mache ich halt nebenbei, so gut es klappt. Aber ich freue mich, dass ich das habe. Da Maris und ich, wir haben uns bei der Arbeit im Coworking Space an der Kaffeemaschine kennengelernt. Da habe ich sie gefragt, was machst du so? Und sie hat gesagt, ich bin Pastorin, wie man das so sagt, ne? So vorbereitet, sie war schon vorbereitet, ganz viel zu erklären und dann habe ich sofort gelacht und habe gesagt, ja, ist gleich, weiß Bescheid, ich war früher in der FEG, alles gut, kannst loslegen, spar dir die Erklärung. Und so sind wir zusammengekommen. Genau.
Mega süß. Cool.
Ja.
Letztens habe ich mit der Damaris kurz mal geschrieben und ich habe mir fest vorgenommen, dass das muss ich irgendwie mal näher kennenlernen und euch auch so als Menschen, die da mit drin stecken. Das klingt
ja
voll gut.
Auf jeden Fall.
Gut. Grüße gehen raus, auf jeden Fall.
Ja, werde ich hier ausrichten.
Voll gut.
Ja, gibt's nichts zu sagen zu meinem Leben. Sarah.
Das ist das Leben.
Ja, also wenn wir jetzt schon so bei Kirche sind und so, die mich online verfolgen, wissen, dass ich mit ziemlicher Sicherheit ein Gemeindepraktikum anfange, also ein Vikariat, wenn man so reformiert sprechen möchte. Und das ist echt jetzt, also ich warte noch auf den Arbeitsvertrag. Und das ist so das größte Ding momentan. Und da freue ich mich drauf und ich bin sehr aufgeregt und ich habe auch ein bisschen Angst davor, was es so mit sich bringt und die Verantwortung und kann ich das und alles so. Ja, ich freue mich da echt drauf und denke, dass ich das alles auch irgendwie hinkriege. Und daneben halt eben auch so das Leben. Ich bin nicht Mutter, aber ich habe eine Behinderung. Das ist wie ein Kind. Da muss man auch die ganze Zeit schauen und ist irgendwie oft im Krankenhaus oder hat irgendwelche Mätzchen und muss irgendwie Sachen organisieren und so. Also ich bin, glaube ich, mein eigenes Kind. Ich muss mich da selbst ein bisschen bemuttern manchmal. Das nimmt halt viel Zeit auch in Anspruch. Aber ja, also ist gut.
Krass.
Genau.
Cool, krass. Ich verfolge dich ja online, aber ich wusste das nicht, dass du ein Vikariat anfängst.
Ja,
spannend,
es ist
Sarah.
Ja, ja,
weißt
es
du schon, wo du hinkommst?
Ja, genau. Ich habe den Praktikumsplatz und auch so ein bisschen das ist eben ein bisschen schwierig. Also die meisten Leute sind dann so ein bisschen, ja, aber du bist ja schon Pfarrerin, wie geht denn das, dass du jetzt irgendwie das Praktikum erst jetzt im Nachhinein machst? Und der Methodismus ist ein bisschen anders. Wir haben da ja so diese Unterstufen. Es ist ja eigentlich eine Laienbewegung. Und da gibt's halt das Laienpredigtamt, wo man quasi jetzt als irgendjemand kann das machen. Das ist eine kleine Weiterbildung intern. Und ich habe ja dazu noch weitere Sachen gemacht, habe auch Theologie studiert, beziehungsweise bin noch nicht ganz fertig. Das heißt, ich bin eine weitere Stufe hochgekommen. Das ist eine sogenannte Lokalpfarrerin. Und das ist immer so für ein Jahr wird quasi diese Zuweisung gemacht. Und die habe ich halt schon. Und dann das Vikariat, also dieses Praktikum, dieses Gemeindepraktikum, das geht dann wirklich noch eine Stufe weiter, wo es dann auch Richtung Ordination geht. Was sind eigentlich wie so drei Stufen, die man vielleicht in der Landeskirche so nicht kennt? Und genau, also bei mir geht's jetzt wirklich so um die, ja, weiß nicht, um die höchste Stufe, wenn man so will. Das ist so ein bisschen anders, genau.
Das ist aber der Plan, dass du ordiniert wirst und dann...
Ich weiß nicht.
Mal gucken.
Mal gucken. Also ich bin, das ist das Gute dran, da wir so halt Pfarrmangel haben überall, kann man so ein bisschen mitbestimmen, was man möchte und was nicht. Es ist eigentlich also so, kleine Werbung, der beste Moment, um einzusteigen als Pfarrperson, weil momentan ist man so ein bisschen am besseren Hebel. Man kann halt ein bisschen entscheiden, was wie wo, weil sie einfach schlicht und einfach zu wenig Leute haben.
Aber was heißt denn
ja,
das
und man
also
kann
ordiniert?
Auch mal, man kann auch ein bisschen Werbung für die Methodisten machen, weil unser Lev-Kollektiv, ne, ist auch ein Methodisten-Ding.
Alles Methos hier. Alles die Methos.
Ja, also das kann man, so einen Methodisten kann man ruhig gehen als Progressivgläubiger.
Absolut. Come to the dark side.
Aber ich habe dich jetzt unterbrochen. Ja, so, ich habe dich jetzt unterbrochen. Du wolltest
alles
was
gut.
anderes fragen.
Nee, ich wollte wissen, was würde das denn für einen Unterschied machen? Also wenn man ordiniert ist, also ich kenne das ja auch so aus meiner Freikirchenzeit gar nicht. Ich glaube, ordiniert heißt ja eigentlich nur, dass du irgendwie offiziell den Segen Gottes zugesprochen bekommst oder sowas.
Ja.
Oder was ist das?
Ja, genau. Also im Methodismus ist es so, dass wir eigentlich, die einfachste Erklärung ist eigentlich, dass wir den Frömmigkeitsstil eigentlich sehr, also wie sagt man, freikirchlerisch, pietistisch eigentlich haben, also diese Alltagsfrömmigkeit, die Glaubensdogmen oder Bekenntnisse oder Glaubenslehre ist protestantisch, also reformiert, und dann die ganze kirchliche Tradition, das ist halt katholisch. Also da gibt's ein gewisses Hochamt, wir haben ja auch Bischöfe und Bischöfinnen, das kennen wir. Und da kommt eben diese Weihe quasi auch her, also so diese Ordination, dieser Segen von Gott. Aber natürlich eben, es gibt ja auch diese Laienprediger und Predigerinnen. Also es ist so ein bisschen, ja, es ist einfach sehr kompliziert, methodistisch halt, also methodisch, das hat's ja schon in sich. Da muss alles noch irgendwie ein bisschen komplizierter ablaufen. Und ja, der einzige Unterschied ist eigentlich, dass ich jetzt nicht alle Sakramente sprechen kann. Also ich kann halt nicht ganz alles machen und mit der Ordination kann man das halt dann.
Okay. Und welche welche könntest du jetzt noch nicht machen?
Abendmahl zum Beispiel kann ich noch nicht machen.
Also ach, krass, eben. So verheiraten und so geht, aber Abendmahl noch nicht.
Ja.
Das wird hoher Wahnsinn.
Ja, ich sag ja, es hat so diese katholische Liturgie, dieses katholisch-hochkirchliche hat es halt eben schon. Auch wenn das natürlich, also in der Praxis wird das ja dann nicht immer genauso umgesetzt. Also wir sind ja eben, darum sage ich, come to the dark side, wir sind so ein bisschen dann halt trotzdem so ein bisschen die Rockstars. Also wir machen dann halt irgendwie trotzdem so kleine, ja, wir machen das ein bisschen anders dann in der Praxis. Aber theoretisch wäre es so, dass man eben kein Abendmahl feiern dürfte, zum Beispiel ohne Ordination.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Genau.
Ja, krass. Krass, krass. Voll gut. Ich bin sehr gespannt, was das bei euch alles so wird. Bei mir ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel. Die zweite Auflage bei mir im Buch ist jetzt raus. Es sind noch ein paar Lesungstermine. Ich hatte jetzt vor irgendwie ein, zwei Wochen hatte ich eine bei den Methodisten, bei den Mennoniten. Das ist auch ein nettes Häufchen. Da war ich auch sehr gern. Genau, und so kleinere Geschichten sind das jetzt. Und nochmal bei der Frankfurter Buchmesse, da bin ich mal gespannt, was das so gibt. Nö, nee, sonst besteht das Leben auch sehr viel aus Arbeit, fühle ich sehr, Ami. Also einfach Schulkram ist gerade sehr viel auf der Agenda und so Gedöns eben, was man so macht. Genau, bald fängt auch wieder das Semester an in der Hochschule, muss jetzt auch noch ein bisschen was vorbereiten. Fundamentalismus werde ich da unterrichten. Ja, genau, so Sachen. Das und plätschert alles so ein bisschen dahin. Ja. Der Fundamentalismus.
Also ich muss auch sagen, wegen Buch, ja, so klein finde ich das jetzt nicht. Also zweite Auflage, das ist ja schon mal ein Ding. Das ist ja echt genial. Also Hochachtung.
Ich freue mich da auch tatsächlich sehr, dass das Jahr. Da laufen auch noch ein paar Sachen. Das wird gerade noch eingesprochen. Also sehr wahrscheinlich wird es ein Hörbuch geben. Und ich glaube, die überlegen auch gerade noch, dass sie das als E-Book raushauen. So, da laufen auf jeden Fall Sachen. Aber das ist jetzt für mich nicht so wahnsinnig im Fokus, weil ich da nicht federführend bin. Also das ist jetzt für mich so im täglichen Geschäft ist das jetzt nicht so, dass das immer auf die To-Do-Listen schafft. Das ist das, nicht auf die To-Listen, ja, wie auch immer. Genau, aber ich freue mich da natürlich sehr riesig drauf und drüber. Das ist schon, schon ganz cool. Auf jeden Fall.
Mega.
Ich habe mir gefragt, ob wir mal über Jesus reden.
Lass uns über Jesus sprechen. Das ist lustig.
Weil Sarah, du hast in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, herausfordernd. Und ich habe noch gar nichts geschrieben, aber ich habe gedacht, oha, mit Jesus habe ich mich echt schon lange nicht mehr so richtig beschäftigt. Also eher so mit Gott.
Ja, Jason, du bist mir heute so ein bisschen vorgekommen, als würdest du an der Tür klopfen und dann öffnen wir und dann steht da einer und sagt, ich möchte mit Ihnen über Jesus Christus sprechen.
Aber kommt dann nicht häufig die Frage, wir möchten mit Ihnen über das Reich Gottes sprechen? Also ich kenne das häufiger so. Sprechen die wirklich über Jesus? Ich weiß es nicht.
Also bei uns schon lange nicht mehr die Zeugen, die kommen mit Jesus an der Tür.
Okay.
Ja, und auch die Leute, die in der Fußgängerzone stehen von den Freikirchen, die wollen auch immer über Jesus sprechen, über Jesus Christus sprechen.
Mir wurde gestern noch so eine Doku auf Arte in die Timeline gespült. Da ging es dann um Menschen, die auf Mallorca missionieren.
Oh, so, ja. Das ist ja
da Roasted
Jesus und diese Leute sind das, ne?
Ich glaube, die waren, also es kann sein, dass das die gleichen sind, aber die Rose war jetzt nicht dabei, so wie ich das gesehen habe. Ich habe die aber auch nur eben einmal schnell durchgespult, habe die jetzt nicht komplett geguckt. Aber es kam dann unter anderem vor der Wunderstuhl. Also die Leute standen dann in so einer Fußgängerzone, haben ein Plakat gehabt und da stand dann drauf Wunderstuhl und dann konnte man sich auf seinen Stuhl setzen und dann wurde für ein Wunder gebetet. Oder Frage an Gott war auch noch so eine andere Sache. Also wo ich dann auch dachte, okay, also wenn ich Gott fragen will, dann frage ich Gott, aber wenn sich dann irgend so ein Hansel mit einem Schild dann da hinstellt und sagt, Frage an Gott, ich sag's dir, finde ich dann auch schon, ja, die Eier muss er erstmal haben.
Zeugt von einem guten Selbstbewusstsein.
Absolut, absolut. Kann man machen. Ja, aber ich dachte, wir reden über Jesus.
Ja, lass uns
drüber sprechen. Wir nehmen die Herausforderung an, ne, Sarah? Machen wir. Mit welcher Bubble willst du denn anfangen von deiner Zeichnung, die du uns geschickt hast?
Ach so, ja genau. Ich muss ja sagen, ich arbeite sehr gerne mit Mindmaps. Da habe ich was gemacht, habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Und tatsächlich, mich würde als allererstes interessieren, inwiefern sich euer Bild von Jesus verändert hat. Oder ist es bei euch mit Methodisten immer gleich?
Immer.
Ich bin ja noch keine Methodistin.
Noch nicht?
Mit Betonung auf noch nicht.
Ich treffe mich einmal im Monat mit einer Methodistin. Ja, Sarah, fang mal an, wenn du das so sofort, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Dein Bild hat sich nicht verändert?
Nee, also ich habe tatsächlich, ich finde die Frage sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, das hat sich sehr verändert, aber ich kann es irgendwie gar nicht so in Worte fassen. Weil ich finde, also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber in dieser freikirchlichen Prägung und jetzt an dem Ort, wo ich jetzt bin, ich weiß nicht, ob sich das wirklich verändert hat, weil ich tatsächlich auch nicht weiß, wie sehr ich mich damals wirklich damit beschäftigt habe. Also das, ich bin halt irgendwie, vielleicht liegt es auch an mir, aber ich bin irgendwie jetzt nie so der Mensch gewesen, der sich jetzt so mega damit befasst hat. Das war halt einfach der Typ, an den wir glauben. So. Irgendwie. Aber ich habe mich jetzt weder so mit diesem Historischen noch mit diesem Spirituellen, habe ich mich damals sehr, sehr, sehr stark hinaus beschäftigt. Und das hat sich definitiv verändert. Also ich habe da schon sehr viel mehr gelernt drüber und eben was das für einer war und was der so sagt und so. Aber ich finde es nach wie vor schwierig. Ich fand es auch früher schon schwierig, weil ich kann Jesus nicht sehen. Ich kann den nicht berühren. Das war nicht, den habe ich nicht in einem Film gesehen. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Da ist ganz wenig Berührungspunkt so eigentlich da. Und das finde ich tatsächlich das Schwierigste. Also ich finde es einfacher, an einen Martin Luther King zu glauben, so, weil der einfach, da gibt's was zum Anfassen, als an einen Jesus. Und das ist natürlich jetzt schon fast ein bisschen heretisch, aber dafür bin ich ja bekannt, ne? Wisst ihr, wie ich meine?
Ich kann damit einige mitgehen, aber andere Sachen sind bei mir gerade das Gegenteil. Also früher war es bei mir total genauso wie bei dir. Ich habe früher nichts hinterfragt, ne? Also früher hat man alle Lieder bei Jesus gesungen, man hat sich zu Jesus gebetet und es war so der zentrale Punkt. Und ich habe früher nicht so viel drüber nachgedacht. Da geht es mir genau wie dir. Und jetzt würde ich deine Frage beantworten, ja, so ist mit ja, es hat sich schon ziemlich verändert, vor allem in Bezug darauf, dass ich gerade gar nicht so richtig weiß in meiner jetzigen Glaubensreise, wie ich mit Jesus umgehen soll, weil es mir eigentlich leichter fällt, an einen Gott, der die Liebe repräsentiert und der sich in der Schöpfung zeigt, der ist für mich nahbarer und begreifbarer als Jesus.
Ja.
So geht's mir gerade. Das heißt, gerade weil ich mir Jesus als Mann vorstelle, mit dunklen langen Haaren oder und der so tut, als wäre er begreifbar und vorstellbar, es aber nicht ist, das ist gerade im Moment so ein bisschen mein Struggle. Deswegen fand ich deine Frage auch so interessant.
Ich kann das voll fühlen und bin da ganz nah bei dir, Ami, weil auch, ich meine, ich habe da jetzt zwar schon auch mich im Studium zum Beispiel, ich habe meine Abschlussarbeit damals über Jesus geschrieben, über die Auferstehung und so, und würde aber sagen, grundsätzlich dieses ganze wissenschaftliche Gedöns hat mir da jetzt nicht unbedingt einen besseren Zugang zu gegeben. Und mein Struggle war aber schon sehr früh, dass mir auf der einen Seite gesagt wurde, du musst Jesus lieben, und das war irgendwie immer komisch. Also aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das eine, was ich zum Beispiel immer strange fand, das Ganze, das hat sich für mich sehr schnell auch angefühlt wie so ein unsichtbarer Freund. So das, was manchmal Kinder haben, und das fand ich irgendwie immer sehr komisch. So dieses da ist jetzt auch noch der Jesus, der irgendwie unsichtbar dabei ist. Und das hat sich immer sehr, sehr weird angefühlt. Und dann aber auch dieses Lieben, also ich habe nie verstanden, auf welcher Ebene das stattfinden soll. Also, weil da habe ich auch viele unterschiedliche Dinge kennengelernt, die aber alle für mich nicht so richtig gepasst haben. Also dieses Liebe Jesus, und in vielen Liedern ist das ja so nach dem Motto, also die partnerschaftliche Liebe zu Freundin, Frau, was auch immer, das ist das eine, aber Jesus, das toppt das nochmal. Und das fand ich immer schwierig, habe ich nicht verstanden. So, und deswegen heute komme ich da auch viel, viel besser damit klar zu sagen, also es gibt Gott, und Gott verehren funktioniert, indem wir lieben. Oder Gott lieben funktioniert, indem wir lieben, indem wir Menschen lieben, indem wir ein liebevoller Mensch werden. Und dann, aber eben dieses Jesus-Lieben, weiß ich nicht, das spielt für mich weniger eine Rolle.
Ich glaube, das,
wie ich Jesus jetzt begreife, das kommt von dir, ja, so, glaube ich sogar. Das habe ich bei dir zum ersten Mal gehört, dieser Gedanke. Und damit komme ich gut klar, dass Jesus dafür da ist, dass wir Menschen Gottes Wesen in Ansätzen begreifen können.
Ja, Gott ist so wie Jesus. Ja.
Und noch viel mehr.
Ja.
Weißt du, ich habe ja mal diese Zeichnung gemacht vom Naked Pastor, dieses, wo Gott, der Name Gott, in dieses Buch Bibel gequetscht wird. Aber eigentlich ist die Bibel nur ein Fragment von Gott. Und genauso, weiß ich nicht, ist vielleicht Jesus auch nicht, ist gleich Gott, sondern ein zeigt Gottes Wesen auf die Art und Weise, wie ein Mensch Gottes Wesen zeigen kann. Aber da Gott ja kein Mensch ist, kann auch nur Jesus Gottes Wesen aus diesem menschlichen Blickwinkel zeigen. Aber Gott ist ja kein Mensch. Also das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen mehr, wo so einen Zugang noch zu Jesus finde. Und ich möchte mich mehr mit dem historischen Jesus beschäftigen. Da habe ich natürlich bei euch beiden studierten Theologen gar kein Wissen. Dieser historische Jesus, da weiß ich gar nichts drüber. Fände ich noch interessant.
Ja, das ist ein Riesenfass. Das ist ein Riesenfass. Also zu dem ersten, ich finde das total spannend. Ich glaube, die Diskussion kommt auch manchmal aus einer anderen Ecke. Also ich habe zum Beispiel jetzt die hier Thorsten Dietz und Andi Loos und Manuel Schmid machen gerade bei dem Zeitgeist, Geistzeit heißen die, ne? Der Podcast. Da machen die eine spannende Serie über Gott. Die erste Folge, da ging es auch um so Fragen, und da wurde in einer Sequenz wurde auch darüber gesprochen, und da ging es dann so ein bisschen darum, der Unbegreifliche oder der Unverstehbare, Absendicus oder so, ich kann kein Latein, der Abwesende oder der ja nicht zugängliche Gott, so ein bisschen. Und da ist dann die Frage, wenn Gott wie Jesus ist, kann Gott dann gleichzeitig aber auch total anders sein? Weil manchmal verstehen Menschen Gott ja auch als, weiß nicht, im Buch Hiob oder so gibt's ja so Stellen, wo dann steht, dass Gott das Gute und auch das Böse schafft. So, also ist Jesus vielleicht nur sozusagen der Teil von Gott oder macht den Teil von Gott sichtbar, der für uns als gut dasteht. Und eigentlich kann Gott auch ganz anders. Und Manuel Schmid hat zum Beispiel dann gesagt, naja, ich glaube, dass Gott schon so ist wie Jesus und eben nicht komplett anders. Das fand ich schon mal eine gute Herangehensweise. So, und dann kannst du aber natürlich noch eine Ebene, du kannst natürlich noch eine Ebene tiefer gehen, weil, und deswegen fand ich es auch spannend, mit euch über Jesus zu reden, weil du kannst natürlich dann noch tiefer gehen und sagen, naja, aber es gibt ja ganz viele unterschiedliche Vorstellungen von Jesus. Also Jesus ist ja auch bei vielen nicht immer nur der Gute, sondern der ist ja gleichzeitig auch der, der von der Hölle redet oder der sagt, ich bringe euch das Schwert oder was weiß ich. Also gibt's ja auch unterschiedliche Sichtweisen drauf. Es macht's nicht einfacher immer.
Ja, aber weil wir Jesus auch wieder nur aus der Bibel kennen.
Ja, voll.
Und die Bibel ist, wie wir ja alle, glaube ich, jetzt, wo wir alle mitgehen, auch ein Buch, was einfach von Menschen in einer bestimmten Zeit geschrieben worden ist. Das heißt, es ist ja auch, ich meine, das, was wir von Jesus in der Bibel lesen, ist ja auch wieder ein Stück weit verzerrtes Bild. Also macht ja alles so schwierig.
Ja, und ich glaube, das ist das, was ich vorhin eigentlich damit ausdrücken wollte. Das ist was anderes, wenn wir, ich habe jetzt Martin Luther King angetönt, von dem haben wir wirklich Videos, von dem haben wir Briefe, da haben wir direkt irgendwie einen Zugang. Und Jesus ist halt tatsächlich nur so diese biblischen Überlieferungen und dann vielleicht noch so 2, 3 römische Dokumente oder irgendwie sowas. Aber es gibt halt eigentlich relativ wenig, dass man so handfest haben kann. Und mir fällt es auch tatsächlich leichter, an einen Gott zu glauben, der irgendwie oder das oder wie auch immer, das halt existiert, das halt irgendwie die Liebe repräsentiert oder irgendwie so eine Urkraft oder sowas, als dass es mir einen menschlichen irgendwie Anführer oder so, an den kann ich schwieriger glauben, vor allem, weil ich halt nichts hab von dem. Und ich finde das immer so ein bisschen komisch. Früher gab es so diese ganz Extreme, die sich fast irgendwie verliebt haben in Jesus. Und das beobachte ich heute teilweise noch bei so Christfluencerinnen. Das sind ja meistens auch Frauen, muss man sagen, wo es dann so ein bisschen Mystikerinnen-mäßig wird, wo sich dann irgendwie fast schon sexuell irgendwie was auflädt, wo ich manchmal ein bisschen denke, okay, das finde ich sehr schräg. Und für mich, also so wie ich an Jesus glauben kann, ist eigentlich nur so dieses aktivistisch-sozialistische, sage ich jetzt mal, so dieses Gerechtigkeitsding, weil ich Jesus aus der Bibel, so wie er da beschrieben wird, nicht nur sympathisch finde tatsächlich. Also gerade so dieses, wer bist du? Du bist nicht meine Mutter, mein Vater und so. Wir müssen alles hinter uns lassen oder eben dieses Schwertding. Das finde ich jetzt nicht einfach nur liebevoll tatsächlich. Und dann fällt es mir einfacher, diesen Menschen als politischen Menschen zu verstehen, der eben sozialistische Anliegen in die Welt getragen hat, als jetzt unbedingt als Gott und liebend und kümmernd und so. Das war er wohl auch, aber nicht nur halt.
Voll.
Was mein merke ich gerade, fällt mir gerade ein. Also ich habe in den ganzen letzten Jahren meiner Dekonstruktion mich nicht viel mit Jesus beschäftigt. Vor deiner Frage jetzt das letzte Mal, dass ich mich mit Jesus beschäftigt habe, war vor 3 Monaten in dem Lev-Kollektiv-Abend, wo wir Bibelteilen gemacht haben. Und da kommt jetzt gerade der Gedanke, da hilft mir Jesus, weil es was Konkretes ist in diesem ganzen mystischen Gott ist die Liebe und Gott zeigt sich in der Schöpfung. Das war zum ersten Mal sowas. Also da war halt diese biblische Geschichte von Jesus, das war das mit dem die Heilung des Blinden. Das war halt was Konkretes. Ich will jetzt nicht Metapher sagen, weil das ist auch, also das war einfach eine konkrete Geschichte von diesem politischen Menschen. Und da konnte ich mit Jesus was anfangen innerhalb des Bibel. Kennt ihr Bibelteilen? Ja, ne?
Ja, da habe ich tatsächlich letztens auch in der Sapson in Frankfurt mal mitgemacht über Psalm 1 oder 2. Psalm 1. War schön, das ist eine gute Sache.
Was ich da super fand, war, weil sich da wirklich an dieser Person Jesus dann mein Blickwinkel auf generell biblische Geschichten so verändert hat, weil die Quintessenz damals war, ihr kennt ja alle die Geschichte von Jesus heilt den Blinden, wo Jesus zum Schluss zu ihm sagt, du kannst wieder sehen. Und wir in den Bibelteilen ist uns bewusst geworden, dass man das auch so verstehen kann, dass Jesus zu diesem ausgestoßenen, behinderten Menschen sagt, ich sehe dich. Und dass er auch vielleicht gar nicht gesagt hat, ich will wieder sehen, sondern ich will gesehen werden. Also dass das eine ganz andere Ebene haben kann, dass so ein Ausgestoßener sagt, ich möchte gesehen werden. Und Jesus sagt dann, ich sehe dich. Und dann sieht die ganze Gesellschaft, sieht ihn auf einmal. Und das war voll das Aha-Erlebnis irgendwie, dass man die Geschichte auch so verstehen kann. Und das wird dann so konkret für mein Leben. Ich bin dann nach Hause und habe auch gesagt, ja, ich will Ausgestoßene sehen. Ich will hören, wenn mir jemand sagt, hey, ich will gesehen werden. Und ich will die sein, die ihn sieht, dass auch andere ihn oder sie sehen können. Damit bin ich nach Hause gegangen. Und das fand ich mega. Und dafür hat es die Person Jesus in dieser Geschichte gebraucht.
Ja, ich merke das.
Weil alles sonst immer so ein bisschen mystisch geheimnisvoll bleibt, ne? Und dafür hat es diese Person diese Geschichte um Jesus herum gebraucht, damit ich das in mein konkretes Leben tragen konnte, als ein Wunsch, wie ich in meinem Leben einen guten Einfluss haben will, ein gutes Leben, ein guter Mensch. Also einfach, das hat mir ganz viel gegeben in dem Moment. Und da hat Jesus eine große Rolle gespielt, die Person Jesus in der Geschichte.
Ja, ich merke, da kann ich viel, viel mit anfangen. Und ich merke, dass das auch ein Zugang ist, der für mich mehr hergibt als die Frage, ob dieser historische Jesus damals oder dieser Jesus, der damals gelebt hat, der wirklich da gelebt hat, ob der jetzt sowas wie Wunder tun konnte. Weil das ist für mich so eine Sache, das lässt mich total ratlos zurück. Also wirklich ratlos. Wenn ich mir darüber einen Kopf machen soll, dann in meinem Kopf geht dann eben sowas ab wie, ja, also wenn dieser Gott in Jesus das damals so gemacht hat, alle möglichen Leute gesund gemacht hat, dann frage ich mich halt, warum passiert das heute nicht mehr? Wir bräuchten sowas wie Krankenhäuser nicht mehr. Und dann gibt es ja irgendwie so Heilungsveranstaltungen heute, wo das versucht wird, darin nochmal versucht wird, dran anzuknüpfen. Und dann denke ich mir, das, was ich da, du kannst ja bei YouTube teilweise angucken, da denke ich mir, das überzeugt mich überhaupt nicht. Also zumindest nicht in der Hinsicht, dass man sagt, okay, wir lassen jetzt mal die Krankenhäuser einfach mal, da brauchen wir nicht mehr, wir machen jetzt einfach nur noch so Gottesdienste und dann geht's den Menschen gut. Das ist ja Bullshit. Also was da passiert, wenn da irgendwie was Echtes passiert, dann ist das ja eher auf der Ebene psychosomatisch oder so. Und das, ja, weiß ich nicht, lässt mich zurück mit sehr, sehr vielen offenen Fragen. Und zu sagen, ja, in dieser Geschichte geht's eigentlich darum, Ausgestoßene zu sehen. Das ist ja was Handfestes, wo man mit was machen kann. So alles andere, was willst du denn damit anfangen heute?
Ja, und ich glaube, damit kann ich auch, ja, Sarah.
Ich glaube, was ja da auch noch dazu kommt, ist, dass es ist auch ein methodistischer Pastor aus den USA, der das mal geschrieben hat über dieses Ich bin der Weg. Ich habe da bei Glaubensweite mal einen Beitrag dazu gemacht, wo es um eine weitere Dimension geht, also um das Erkennen im Herzen, wie so das quasi das dritte Auge, das geöffnet wird. Also wie oft erkennen wir nicht, aber wir könnten eigentlich erkennen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so eine Botschaft war von Jesus und eben hat wieder so eine politische Dimension hat. Plötzlich erkennt man in seinem Herz, wie viel Ungerechtigkeit da wirklich herrscht. Und jetzt gerade so auf diese Wunderthematik hingewiesen. Also wenn man sich vorstellt, dass wir heute noch immer so viel Ungleichheit und so viel Ungerechtigkeit haben, gerade für halt Minderheitsbewegungen, dann ist so eine Person, ein Mensch, Jesus, der so Menschen halt eben gesehen hat und in die Mitte geholt hat und teilhaben lassen hat, dann ist das auch heute noch eigentlich etwas, was nicht so alltäglich ist. Also jetzt gerade, wenn man von behinderten oder kranken Menschen spricht, aber auch von anderen Minderheitsbewegungen, das ist ja nach wie vor ein Wunder, wenn die mal wirklich so teilhaben könnten, wie alle anderen auch.
Kann ich viel mit anfangen.
Und in Bezug auf die Wunderthematik, naja, da habe ich mich ja auch viel damit beschäftigt, weil ich ja auch mal krank war, ne? Ich habe Krebs gehabt vor ein paar Jahren. Und was ich, wenn wir jetzt kurz noch den Schlenker über die Wunder machen, einerseits verstehe ich, wie gesagt, diese biblischen Geschichten jetzt anders. Und andererseits glaube ich, Jesus hat ja auch mal gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und da glaube ich, ist schon was dran, teilweise. Also wenn man ich glaube, dass wenn man wirklich fest an was glaubt, dass dann manchmal Dinge passieren, die wir nicht erklären können. Da glaube ich schon noch dran, dass da irgendwie was dran ist. Ich weiß aber nicht genau was. Und um jetzt mal abzuschließen, zu sagen, das Bild von Jesus hat sich bei mir so verändert, das, was Sarah am Anfang gesagt hat. Jetzt weiß ich es nämlich. Jetzt kann ich die Frage beantworten. Früher habe ich es nicht hinterfragt. Früher war einfach Jesus Gott und man hat zu ihm gebetet und man hat in Your Arms of Love gesungen. Man hat ihn mehr geliebt als alles andere in seinem Leben. Und jetzt ist Jesus ein Anfang, ein Punkt, von dem aus ich gucken kann. Also jetzt spanne ich immer einen Bogen von Jesus in die heutige Zeit und in mein jetziges Leben und frage mich, was kann dieser Mensch Jesus mir sagen? Und was kann ich für mein Leben und für der Mensch, den ich sein will und das Leben, was ich führen will, von diesem Menschen Jesus lernen? Und was kann ich dafür nicht mitnehmen? Diese Perspektive gab es früher nicht und die ist jetzt essentiell für mich. Und dann, so hat sich das Bild verändert von Jesus für mich.
Und was wären das für dich für Punkte, wo du sagen würdest, das nehme ich von diesem Jesus mit?
Naja, zum Beispiel, wenn ich mich auf diese kreative und sehr offene, weite, vielen, vielen Ebenen mäßige Weise mit Jesus, mit den Geschichten, in denen Jesus vorkommt, beschäftige, dass ich dann, glaube ich, immer was für mich mitnehmen kann in Bezug auf, was für ein Mensch will ich sein? Und wie will ich andere Menschen sehen? Und wie kann ich Liebe in diese Welt tragen? Also, wie kann ich ein Segen sein in dieser Welt? Und da hilft mir dann, glaube ich, die Person Jesus schon. Ja. Klingt immer so doof, wenn man sagt, der Versuch, ein guter Mensch zu sein, bla bla, das klingt immer total bescheuert, aber man läuft so oft an, also ich habe schon gemerkt, dass ich, wenn ich mich mit der Person Jesus beschäftige und wenn der mir irgendwie präsent ist, dass ich dann, zum Beispiel habe ich neulich mal, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, einem, so um jetzt so ein bisschen anzugeben, was für ein guter Mensch ich jetzt geworden bin, da ist immer so ein Landstreicher bei uns, ne? Und ich bin an dem vorbeigelaufen und er hat mich angesprochen und ich bin voll oft da vorbeigelaufen und dann habe ich einfach mal mit dem geredet und dann hat er irgendwann erzählt, er hätte so gern mal was Warmes zu essen. Und dann habe ich gesagt, ja, zufällig habe ich gerade Zeit, ich könnte Ihnen was bringen. Und dann hat er mir genau gesagt, was er will, Kartoffeln mit Butter und ohne Salz und in einer gusseisernen Pfanne gekocht, ob ich eine gusseiserne Pfanne habe, weil er will nichts mit Aluminium. Also es wurde dann echt auch ein bisschen weird. Aber ich bin dann einfach mit offeneren Augen an dem vorbeigelaufen. Oder wie ich mit meinen Kindern umgehen oder einfach, ich habe so ein, es hilft mir, ein offeneres Herz zu haben in meinem Leben, so in alle Richtungen, glaube ich, könnte sein.
Ich glaube, für mich ist es auch so, dass ich mich gerne mit den Geschichten auseinandersetze und mit Menschen darüber im Gespräch bin. Und ich glaube, das an sich hat eine positive Kraft oder etwas Inspirierendes für mein Leben. So, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Themen, diese Lebensthemen von Jesus, dass ich denke, dass die wichtig sind. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich einen Kommentar bei mir auf der Website bekommen. Und da ging es genau auch darum, so nach dem Motto, eine Person, die irgendwie jetzt hier den Podcast und die Website entdeckt hat und ein bisschen durchgelesen hat und dann sich so gefragt hat, okay, was daran ist eigentlich noch christlich? Ist das nicht eigentlich nur der Versuch, ein guter Mensch zu sein? So, wo ich aber auch denke, ja, am Ende ist es das aber es geht doch am Ende auch darum, dass man sich überlegt, was ist ein gutes Leben? Und da bezieht man sich aber auf Jesus.
So. Ja, ich meine, für das Christliche, also mir geht's irgendwie so, dass ich in Gott ganz viel für mich finde. Diese spirituelle, also Ruhe, Hoffnung, Frieden, diese größere Perspektive über den Tod hinaus. Das gehört für mich alles zu Gott irgendwie, ne? Also, oder Heiliger Geist, oder weiß ich gar nicht, wenn man da in der Dreieinigkeit denkt. Aber wenn wir jetzt über Jesus sprechen, dann geht's bei mir um dieses, also da kommt bei mir das mit dieses ein guter Mensch zu sein, ist dann das, was für mich zu Jesus gehört, wenn wir über Jesus sprechen. Wenn wir über Gott sprechen, wird's für mich viel mehr um andere Themen gehen. Wisst ihr, was ich meine?
Ich will.
Aber das, wie du gesagt hast, gerade, da kann ich gut mit der Relevanz für die Geschichte, also diese Relevanz von den Geschichten bei Jesus, dass die auch in der heutigen Zeit noch echt eine Relevanz haben. Da konnte ich gut mitgehen, was du da gerade gesagt hattest.
Ich würde auch gerne nochmal zurück halt zu diesem Politischen, das ich immer so krampfhaft erwähne, weil ich das einfach so, das hat meine Sicht eben auf Jesus total geändert. Dieses Buch, wir haben es vorhin von den Mennoniten gehabt, von Yoda, das ist die Politik Jesu. Der Mensch empfehle ich euch nicht, aber das Buch empfehle ich euch herzlich.
Yeah.
Und da geht es eben halt darum, dass man Jesus nicht immer so vergeistlicht sieht, sondern wirklich diese politische Dimension anschaut. Und dann geht es eben über dieses, ich bin einfach ein guter Mensch hinaus, sondern ich bin auch ein politischer Mensch. Also es hat diese Dimension von diesem Gnadenjahr des Herrn, von der Befreiung der Menschen, von Anliegen.
Entschuldigt bitte.
Kein Alles Problem. Gut. Dann hat es ebenso diese Dimension noch von dieser Befreiung der Menschen. Es hat die Dimension, dass man eben, dass es keine Sklaverei mehr geben darf, dass es kein Stehlen von Boden mehr geben darf, dass es Reformen braucht und so weiter. Und das ist wie so, das geht noch darüber hinaus, dass ich einfach nur ein guter und netter Mensch bin, sondern ich habe auch ganz, ganz deutlich den Anspruch oder vielleicht sogar die Aufforderung dazu, mich politisch, sozial zu verhalten. Und das finde ich schon so, da kommt dann auch eben so diese Christenverfolgung her. Also ja, das gibt's tatsächlich. Wenn man sich für andere Menschen so einsetzt, dann wird man nicht von allen gern gesehen. Wenn man sich hinstellt bei einem AfD-Protest, dann riskiert man vielleicht von Rechten irgendwie diffamiert zu werden oder im schlimmsten Fall sogar angegriffen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da kommt ja auch dieser Verfolgungsgedanke dann ein bisschen her. Und ja, für mich gibt's dann schon noch so eine weitere Dimension über dieses, ja, ich bin einfach ein guter Mensch und ich versuche nett zu sein.
Voll.
Ja.
Voll.
Und da kann ich wieder mitgehen. Also da kann ich einem Jesus folgen. Ja.
Voll. Es macht unheimlich viel Sinn, was du sagst, Sarah. Kann ich voll mitgehen. Genau das. Genau das ist es. Konnte ich nur nicht so greifen.
Ach, das, ja, fühle ich auch sehr. Es gibt, mich erinnert das gerade an eine Geschichte. Ich muss mal gerade gucken, wie der Typ heißt. Ich habe, hier genau ist er, Dirk Willems. Das habe ich jetzt gelernt bei einer, wir haben in der Sapson so einen Abend gehabt über die Mennoniten, über die Art und Weise, wie die Mennoniten die Bibel lesen. Und da wurde es nämlich dann auch sehr schnell politisch. Und zwar gibt es da eine Geschichte von Dirk Willems, das ist einer von den ersten Mennoniten, der aufgrund seines Glaubens verfolgt wurde und verfolgt im wahrsten Sinne des Wortes. Der ist also irgendwie, ist der abgehauen, es war Winter und dann ist er über irgendeinen Eissee oder Fluss, zugefrorener Fluss oder See ist er gelaufen. Und dann hat es eben Soldaten gegeben, die ihn verfolgt haben. Und einer von den Soldaten, der nah dran war, ist tatsächlich ins Eis eingebrochen. Und Dirk Willems hätte jetzt ja gute Gründe gehabt zu sagen, so, ich lass den da verrecken und lauf weg. Und was hat er gemacht? Er hat sich umgedreht und hat den rausgeholfen, hat den also am Leben gelassen. Und daraufhin ist er aber verhaftet worden und die Leute haben jetzt überlegt, was machen wir jetzt? Der hat jetzt einem von uns das Leben gerettet und man hat sich am Ende trotzdem dazu entschieden, ihn eben festzunehmen und er ist schließlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. So, das ist so eine von den Gründungsmythen. Oder Mythen ist es nicht, das ist, glaube ich, wirklich so passiert, aber es ist eine von diesen Stories, die bei den Mennoniten eben sehr, sehr wichtig ist. Und das, finde ich, ist irgendwo so eine krasse Sache, weil da wird ja deutlich was, also Feindesliebe, ja, ist eine Jesus-Idee. Und ist es nicht gut, wenn das Handeln von Menschen irgendwo prägt. Ich finde, das ist eine sehr, sehr inspirierende Sache, wo Menschen am Ende sich dafür entschließen, an einer Gesellschaft zu arbeiten, wo der Wert des Menschen eben so hoch gehalten wird. Ich finde es wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dirk Willems.
Ja. Oder Bonhoeffer ist ja auch so ein Beispiel, der ja eigentlich in England sich hätte ausruhen können. Der hätte nicht zurück nach Deutschland müssen. Und der hat aber das ganz aktiv gespürt. Nein, das ist mein Ort. Ich muss dahin zurück. Und der wusste aber, die Konsequenz ist, dass ich verfolgt werde. Und im schlimmsten Fall werde ich umgebracht. Und der hat das bis zum Ende, hat er das durchgezogen. Also, ich glaube, das ist schon so eine sehr Jesuan. Ich glaube nicht, dass wir alle Märtyrer und Märtyrerinnen werden müssen. Das glaube ich schon nicht. Aber ich glaube, dass diese politische Dimension halt echt christlich ist, zutiefst christlich. Karl Barth hat gesagt, ein wahrer Christ muss Sozialist sein und ein wahrer Sozialist muss Christ sein. Also das geht nicht auseinander irgendwie. Man muss sich so ein bisschen dafür auch einsetzen, glaube ich.
Was haltet ihr von der ganzen Dämonenfrage? Also Jesus, eine Sache, die, glaube ich, durch die Bank weg von Jesus behauptet wird, ist, dass er Dämonen ausgetrieben hat. Was könnt ihr damit anfangen?
Viel, tatsächlich. Ich kann viel damit anfangen, weil ich tatsächlich glaube, ich glaube nicht, dass das irgendwelche Wesen sind, die da irgendwie um uns herumschwirren und uns irgendwie Böses wollen. Aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was eine Depression auslösen kann, wie sich das anfühlt, als würde eine schwarze Wolke um dich schweben, das ist ein Gefühl, wie das manifestiert sich so, dieses Dunkle und Schwere und Schwierige, und du kommst nicht daraus hinaus. Das hat schon so eine Form von, boah, keine Ahnung, woher das herkommt. Und ich möchte es nicht, aber ich bring's nicht weg. Und ich glaube also nicht, ich glaube, wie immer in der Bibel, es gibt ganz viele wissenschaftlich erklärbare Dinge, die zu der Zeit halt einfach auf eine andere Art erklärt wurden. Und jetzt gerade, wenn man zum Beispiel wenn sich sowas so manifestiert, zum Beispiel körperlich, dass ich eben so eine Depression bekomme oder so, und dann kommt ein Mensch und sitzt mit mir in dieser Scheiße, der versucht mich nicht zwingend da rauszuzerren, sondern der ist mit mir, der sieht mich, wie du vorhin gesagt hast, Armin, mit diesem Blinden aus der Bibel, der hält das mit mir aus, das kann eine Dimension von Heilung beinhalten, also so dieses psychosomatische Heilen. Und deswegen glaube ich auch da, also das durchaus, nur das ist für mich kein Teufelsmännchen, und man kann das auch irgendwie nicht so in diesem Kindheitsding, so mit diesem, es ist so ein Gruselfilm, so glaube ich das nicht. Aber also vielleicht ein Beispiel, ich komme noch mal zum Politischen. Ich war am Samstag an einer Demonstration, wo auch Rechtsextreme auftraten, und ich stand da am Straßenrand bei der Gegendemonstration und habe echt, als die durchgelaufen sind, mir wurde das plötzlich so klamm ums Herz. Also ich habe richtig gespürt, diese Menschen, die da an mir vorbeilaufen, die sind sehr wütend, die sind sehr frustriert, die sind auch irgendwie hasserfüllt teilweise, nicht jetzt alle, aber doch teilweise. Und das hat sich so beklemmend angefühlt. Ich habe beinahe angefangen zu weinen. Und das hat so, das war wirklich auch so wie ein bisschen manifestiert. Die Luft, die war irgendwie dicht. Das war ganz, ganz, ganz schwer. Und das hatte für mich schon, das könnte man schon als irgendwie, ja, vielleicht eben jetzt nicht so in diesem Gruselfilmmäßigen, aber es hatte was Dämonisches irgendwie. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich kann es, glaube ich, jetzt nicht ganz in Worte fassen.
Ich fühle es sehr, also ich war ja vor ein paar Monaten bei der AfD, Anti-AfD, was war das, die hatten irgendwie einen Parteitag, da gab es in Essen Demo, da sind wir bei der evangelischen Kirche da in Essen mitgelaufen, die ganz tolle Bilder, so Plakate hatten, war richtig gut. I met God and she's queer, war super gut, voll gut. Ja, aber da habe ich das auch so gespürt, als wir dann wirklich an der Halle da vorbeigelaufen sind. Das war irgendwie, das hat schon so eine sehr bedrückende, krasse Stimmung. Das kann ich gut. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, hier diese Bibelstelle, die du meintest. Da gibt's ja Markus 5. Da steht dann, und dieser Besessene, er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schrie und schlug sich mit Steinen. Da sah er Jesus von Ferne, lief hinzu, fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Also da sehe ich auch, oder vorher steht da noch, ne, dass es ein Mensch war, niemand konnte ihn binden, auch nicht mit Ketten, denn er war oft mit Fesseln an den Füßen und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten aber immer zerrissen oder zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Also das klingt ja auch schon nach irgendwie, würde man heute wahrscheinlich sagen, ist ein Mensch, der hat diverse psychische Probleme. Also das kann ich schon auch nachvollziehen. Aber eben auch, dass manchmal vielleicht auch so eine nüchterne psychologische Beschreibung oder Sprache dem auch irgendwie nicht so gerecht wird, weil vielleicht aus dem Erleben für Menschen das eben etwas ist, was, vielleicht ist so eine Besessen, so eine Sprache auch irgendwie etwas, was da näher dran kommt. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass es da irgendwelche, also Harry Potter Dementoren gibt, die nur unsichtbar sind. Das glaube ich jetzt nicht. Aber irgendwie scheint es da ja Dinge, also scheint ja die Realität auch auf solche, Also die Realität beinhaltet eben auch solche Phänomene, die aber irgendwie mit dieser sterilen Sprache nicht ganz abgebildet werden konnten. Ami, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest was sagen.
Mich?
Ich glaube ja, oder? Nee, okay. Sorry. Sah so aus.
Nee, ich dachte nur, wie man das bei den körperlichen Heilungsgeschichten irgendwie eine weitere Ebene suchen kann, kann man ja auch bei diesen Dämonenaustreibungsgeschichten die weitere Ebene suchen. Und das ist ja dann wahrscheinlich ähnlich. Ja. Mhm. Aber ich konnte mit allem voll mitgehen, was du gesagt hast, Tara.
Mhm.
Total.
Und ich finde, also das, was du jetzt gesagt hast, Jason, mit diesem, da gibt es eine Dimension, da fehlt, da ist diese psychologische oder diese wissenschaftliche Sprache irgendwie zu wenig. Und also da gehe ich total mit. Und ich glaube, das ist ja auch tatsächlich, es gibt ja auch Dinge, die wir uns bis heute nicht erklären können. Da gibt es einfach eine Dimension in Menschen, eine Energie, die irgendwie, die uns auch ein bisschen überfordert. Also wieso können Menschen so böse sein zum Beispiel? Oder, keine Ahnung, wenn man wirklich tollen Sex hat, da gibt's ja einen Drive, das kann man nicht wirklich in Worte fassen. Woher kommt das? Also das ist ja böse und gut, das ist ja ganz schwierig manchmal zum Fassen. Und ich glaube tatsächlich, da hat die Bibel halt eine sehr bildhafte Sprache, die heute durchaus auch Berechtigung hat. Also absolut. Aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Phänomene sich erklären lassen, dass sie eine wissenschaftliche Basis haben, dass irgendwie etwas aus uns herausströmt, wenn jemand wirklich sehr wütend ist, dass das eine Energie freisetzt, die ist nicht dämonisch, das ist kein Dämon, aber das hat halt so eine Perspektive, es kommt so eine Gewalt irgendwie, es bekommt das halt, die Luft wird aufgeladen irgendwie. Ich finde das ganz schwierig so zum Ausdrücken, ja.
Ich merke, da, wo ich Fragen habe, ist dann die Lösung, die häufig da im Neuen Testament angeboten wird. Also dieses fahre aus, zack, weg.
Ja,
also dieses, als ob man dem mit irgendwie so einer Machtdemonstration beikommen würde. Das finde ich eben ein bisschen. Und das befremdet mich auch tatsächlich an vielen so Exorzismen, die ich auch online wahrnehme. Weil habt ihr damit Erfahrung? Mit solchen.
Ja?
Ja? Und?
Ja, ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung. kennt ihr das noch? kennt ihr das nicht von früher? Hattet ihr das nicht bei euch in der alten Gemeinde oder so?
Bei mir nicht, nee.
Oh,
bei
echt?
Mir, das ist einfach alles Hokuspokus gewesen, hat man abgelehnt. Das.
Ja.
Nee, bei uns, also das gab's, oder das gibt's ja tatsächlich heute noch. Und also ich hatte das schon als Kind. Ich habe auch als Kind Dinge gesehen. Ich hatte auch unsichtbare Freunde und so. Ich bin da schon eigentlich ziemlich offen dafür. Und ich glaube, wie gesagt, dass es Dinge gibt, die man sich nicht erklären kann. Aber gleichzeitig denke ich jetzt, also es gibt ja wirklich dieses Phänomen jetzt online mit diesen ganzen Torik und wie sie nicht alle heißen. Und ich finde es aber brandgefährlich. Also wenn wir davon ausgehen, dass ein Mensch wirklich psychisch erkrankt ist, und da kommt jemand und setzt solchen Druck auf und brüllt dich über Stunden an und speichelt dir ins Gesicht. Fahre aus, Satan, und überhaupt. Und dieser Mensch, der bräuchte aber Betreuung, der bräuchte Therapie, der bräuchte vielleicht Medikamente und so weiter und so fort. Also das finde ich ganz, ganz fatal. Und da glaube ich tatsächlich, dass die Politik einmal mehr eine Verantwortung übernehmen müsste, dass das verboten werden müsste. Also Exorzismus finde ich, nee, geht nicht. Ganz schwierig.
Ja, ich glaube, also verbieten, ich glaube, das sind ja Sachen, die, glaube ich, dann eher nicht so im therapeutischen Kontext passieren. Also ich glaube, ich fände es schwierig, wenn sich jetzt irgendwelche christlichen Therapeuten hinsetzen würden und das per Krankenkasse abrechnen lassen würden. Das fände ich, glaube ich, schwierig. So am Ende, wenn das Menschen machen in ihrer Freizeit und wenn das im Konsens passiert. Ich finde es schädlich, ich finde es, glaube ich, nicht, oder ich finde es potenziell schädlich. Ich glaube, dass man das kritisch begutachten müsste. Ich kenne sowas von früher aus einer anderen Gemeinde, also bei Mosaic Los Angeles, da hat es ein paar Leute gegeben, die das gemacht haben und die sind dann auch in Düsseldorf manchmal aufgelaufen. Und das war dann auch mehr so eine intensive Seelsorge-Session, wo man da gebetet hat. Und das ist dann auch weniger so gewesen, so jetzt fahre aus oder so, sondern das ist mehr so gewesen, dass man da an Glaubenssätzen gearbeitet hat und dann hat man bestimmte Dinge, die man, so Glaubenssätze hat man dann stärker, hat man aufgeschrieben und sich versucht, davon zu distanzieren. So Dinge, die eben auch, glaube ich, in gängigen therapeutischen Sitzungen, glaube ich, eine Rolle spielen. So, wahrscheinlich kann man auch sagen, dass Therapie heute auch eine Form von säkularisierter Exorzismus, ja, irgendwie, dass man das so ein bisschen framen kann, weiß ich nicht. Aber wäre eine These, die sich diskutieren ließe.
Mich verwundert, dass ihr das nicht kennt. Also das bei uns, ich weiß zum Beispiel, ich war irgendwie mit 12 oder 13, konnte ich mal so einen befreiungsdienstlichen Abend mitgehen. Das waren irgendwie 3 Abende und ich bin an allen 3 Abenden war ich dabei. Und ich erinnere mich, da war ein Mann, der hat erbrochen vor der Bühne und hat gezittert und geschäumt. Und also das war bei uns irgendwie, das gab's immer wieder, so solche Sachen. Kennt ihr das echt nicht?
Ich glaube, dass das mehr so im Charismatischen ist und dass viele in so evangelikalen Settings da, also ich meine, es gibt ja mehr und mehr, dass sich so pfingsterische Phänomene auch bahnbrechen in evangelikalen Kreisen, aber zu meiner Zeit zumindest war das noch sehr übersichtlich und also gerade jetzt so in der Brüdergemeinde, da komme ich ja her, da gab es auch die Lehre, dass diese ganzen Geistesgaben und so weiter, dass das alles mit den Aposteln aufgehört hat. Und deswegen alles, was so dieses Charismatische angeht, das war ja auch lange, war das evangelikaler Konsens. Ja, also ich glaube, Barmer Erklärung war das ja damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man dann gesagt hat, diese ganzen Phänomene, das ist alles von unten. Mhm. Also der Geist von unten sozusagen. Und da hat man ja lange gesagt, mach mal lieber nicht. So von daher.
Ich glaube, ich bin eine evangelikale Straßenköter-Mischung. Ich habe so ein bisschen alles. Irgendwie charismatisch, pfingstlich, evangelikal, pietistisch. Ich habe alles mitbekommen, was man so bekommen kann.
Ich hatte damit auch nie was zu tun.
Spannend.
Keine Chance.
Und ich finde, man muss auch nicht mit allen Geschichten in der Bibel was anfangen können. Also das mit dieser Austreibung, ich kann da mitgehen, dass man sagt, das kann man vergleichen mit dieser krassen, alles, was ihr gerade gesagt habt, dass das dafür, also irgendwie was Zeit, also dass das da so einen Zusammenhang geben kann, aber dieses fahr aus, böser Geist und zack ist es weg, damit kann ich einfach null anfangen. Ich kann das auch nicht framen mit einer Therapie, die über mehrere Monate geht. Da finde ich, da hat das eine mit dem anderen irgendwie nicht so richtig was zu tun. Das hake ich ab, als kann ich nichts mit anfangen irgendwie. Vielleicht machen wir da mal Bibelteilen im Lev-Kollektiv mit so einer Geschichte und vielleicht finde ich dann die andere Ebene und dann kann ich es euch erzählen.
Nee, ich würde halt sagen, Therapie hat es damals nicht gegeben, ne? Also
Therapie hat es damals nicht gegeben, hast du schon recht.
Und ich glaube, du hast jetzt vorhin gesagt, wenn Menschen das ja freiwillig machen, aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wie konsensual kann denn sowas sein, wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich so aufgewachsen ist, dass das Realität ist. Also die geistliche Welt ist eine Realität. Und dann mache ich das ja nicht ganz freiwillig, sondern ich bin halt so geprägt und ich glaube das halt, aber eigentlich ist es mir sehr unwohl. Also das finde ich halt schon schwierig. Und da denke ich schon, also jetzt so diese, eben vielleicht diese Filme mit diesen YouTubern oder Influencern da, die Christfluencer, die das auf der Straße machen oder so, da würde ich mir schon wünschen, dass es irgendwie Verbote gibt oder so. Weil das finde ich nicht, das finde ich auch nicht gut. Das ist schädlich in meiner Meinung nach.
Das ist übergriffig, wenn es halt übergriffig wird.
Ja, ja. Ja, ja.
Das ist ja schnell nicht mehr freiwillig. Das ist halt schnell übergriffig, das
genau.
Problem.
Ja, und du behandelst diese Person irgendwie an einem Abend und dann bist du ja wieder weg. Aber eigentlich, also das finde ich jetzt auch bei Jesus nicht so geil, weil der irgendwie das diesem Typen gesagt hat und dann war er halt dann weg. Aber eigentlich müsste das ja eine Begleitung sein. Das müsste ja eigentlich eine längere Zeit gehen. Also man muss seinen Menschen ja auch irgendwie begleiten. Man kann nicht einfach sagen, so jetzt fahr aus und tschüss. Schwierig.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich schwierig finde an diesen Austreibungstexten, die dann eben mehr von einer punktuellen Veränderung ausgehen und nicht so sehr von einem Prozess. Das finde ich tatsächlich auch schwierig.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich bin halt nicht so der lass uns mal alles verbieten Typ, weil ich glaube, vieles müssen Menschen da, also Menschen sind also gerade Erwachsene, ja, müsste halt selber sehen, so denke ich. Ich sehe es trotzdem problematisch, und denke, dass es dann wichtig ist, da auch die kritischen Punkte anzuführen. So, aber unterm Strich, ja.
Aber die Frage,
also mündige Menschen müssen das selber entscheiden.
Wie ist es in Deutschland? Habt ihr die Konversionstherapie, ist das noch erlaubt oder nicht? Weil das wäre ja, das ging ja so ein ähnliches Ding rein.
Ja, Konversionstherapie ist verboten, aber da ist ja eben auch wieder die Sache, da geht's ja, wobei, da muss man gucken, also das bezieht sich auch auf Seelsorge,
ne?
Also auch Seelsorge, die diesen Anspruch hat, Menschen in ihrer sexuellen Orientierung umzupolen, das ist verboten. Weiß ich nicht.
Aber das hat ja eine ähnliche Dimension.
Aber wo würdest du die Vergleichspunkte sehen?
Ja, ich sehe die Vergleichspunkte darin, dass ja irgendwie etwas besteht bei diesen Menschen, das nicht so in Ordnung ist. Und der Mensch versucht, man will versuchen, den umzupolen. Sei es jetzt, dass er keinen Dämon mehr hat oder dass er halt keine Queerness mehr in sich hat. Aber diese Queerness, die ist ja ganz oft auch dämonisch, ne? In diesem Weltbild.
Ja, in deren Weltbild schon, aber in unserem Weltbild ist die Queerness ja was vollkommen Schönes.
Absolut, ne? Ja.
Also die aber, und die, das ist was Schönes und die psychische Erkrankung oder so, dieses, wenn es einer Person nicht gut geht und man hat das Gefühl, oh, das ist ein Dämon, das müssen wir austreiben, das ist ja für die Person selbst auch nichts Gutes.
Ja, aber die oder? Queerness, also die Person geht ja in die Konversionstherapie, um das loszuwerden. Es ist ja genau die gleiche Voraussetzung. Ich möchte nicht mehr schwul sein, ich möchte nicht mehr lesbisch sein.
Ja gut, weil das für die Person selbst in dem christlichen Setting dann auch nichts Gutes ist. Nur genau. In unserem Weltbild ist das was Gutes. Ja gut, okay, ja.
Wir müssen jetzt, also es ist ja auch egal eigentlich. Ja,
ich meine, die Frage ist ja auch, worüber reden wir da? Ich finde, manchmal wird das Ganze ja auch so ein bisschen esoterisch.
Mhm.
Also wenn dann bestimmte Phänomene so spirituell aufgeladen werden, du hast eine Grippe und da ist eigentlich aber der Dämon hinter, so, dann weiß ich auch nicht.
Ja.
Würde ich, aber... Ich werde da tatsächlich eher das inhaltlich stellen und da inhaltlich was sagen. Ich glaube, dass da nochmal ein Unterschied ist zu so einer Konversionstherapie. Also zum Beispiel, wenn es dann darum geht, sowas kassenärztlich abzurechnen, da würde ich dann sagen, also du kannst genauso wenig so eine Teufels- oder Dämonenaustreibung da jetzt kassenärztlich, das funktioniert einfach nicht. Wenn es sowas geben würde, da würde ich dann sagen, nee, nö. Finde ich blöd. Machen wir noch ein anderes Ding auf. Habt ihr noch Lust? Denn für mich wäre eine spannende Frage, und zwar, inwiefern ihr glaubt, dass Jesus heute noch Einfluss hat für euch? Und da zum Beispiel auch das konkret machen, betet ihr zu Jesus?
Ja, die Bubble habe ich gesehen und habe ich auch gedacht, kann ich dir sagen, nein, im Moment nicht.
Weil Jesus für mich,
das wird, und ich fand unser Gespräch jetzt super, weil das auch für mich so viel klarer gemacht hat. Jesus ist für mich eine politische Person. Jesus ist für mich die politische Facette von Gott und das, was für mich jetzt relevant, und da würde ich sagen, was hast du gefragt? Jesus Einfluss auf mein Leben schon irgendwie. Aber als politische Person, als jemand, der mich immer wieder anstachelt, mutig zu sein und Situationen und einzugreifen und so, aber beten tue ich nicht, weil ich irgendwie zu so einer politischen Person nicht bete. Von daher kann ich sagen, es hat einen Einfluss. Ich finde schon, dass die Person Jesus auf die heutige Zeit einen Einfluss hat und haben kann, als Vorbild und so. Also als Vorbild hat man ja auch einen Einfluss, und es können ja auch sogar Fantasiefiguren ein Vorbild für dich sein. Also auch Gandalf könnte für mich ein Vorbild sein, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Oder? Aber beten tue ich nicht. Ihr?
Bei Gandalf hätte ich Fragen.
Ami betet zu Gandalf.
Irgendwas. Nein. Ich habe von einem Vorbild geredet.
Also. Schweiß.
Ja.
Aber ich habe es manchmal, ich bete ja sowieso, ich muss mich ja sowieso erst ans Beten wieder annähern. Ich mache ja eher dieses hörende Gebet. Also wenn ich bete, dann ist es eher so was Hörendes, was mit Meditation eher zusammenhängt. Aber das Thema Gebet ist ja nochmal ein neues Thema für so eine Folge, finde ich. Weil sich, da könntest du auch fragen, wie hat sich Gebet für dich verändert? Könnte man
voll
auch noch drüber reden. Ja. Wie ist es bei euch? Betet ihr für Jesus?
Also wenn ich bete, dann richte ich mein Gebet eigentlich einfach gegen außen. Und dann ist es mir eigentlich wie zweitrangig, wen es denn erreicht. Hauptsache, es ist aus mir draußen irgendwie. Von daher glaube ich gar nicht, dass es so relevant ist für mich, ob das jetzt an Jesus gerichtet ist oder nicht.
Und du sprichst niemanden an, wenn du betest?
Ja, vielleicht am ehesten noch Gott, aber tatsächlich versuche ich nicht mehr so diese Ansprachen zu wählen, weil die meisten sind mir sowieso mittlerweile fremd. Also Vater, das mag ich gar nicht mehr.
Schon gar nicht?
Nee, ja, vielleicht noch eher tatsächlich, weil das irgendwie, nee, ja, auch nicht, nee, auch nicht.
Ja, genau. Ja. Ich kann nur Gott sagen.
Ja, also da bin ich auch wieder nah bei, also Gott, ja, Jesus, nee, ich habe keine Jesusfrömmigkeit in dem Sinn, dass ich Jesus verehren würde wie Gott, das ist, nee, und auch Jesus ansprechen, auch nicht, nee, Gott, ja, ich bin auch mehr beim Hören, also im Sinne von, wie kann ich mich einstimmen auf das, was an Geistkraft da, an Locken ist und an Rufen für eine bessere Zukunft. So, da wiederum kann ich eine Jesus-Färbung drin wahrnehmen. Also ich glaube, dass das göttliche Locken, dass das eine Jesus-Färbung hat. Und deswegen kann ich eher noch sagen, ich höre auf Jesus in dem Sinn, weil Jesus mir heute noch was zu sagen hat. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass da irgendwie dieser Jesus von Nazareth irgendwie im Himmel rumschwirrt und mich persönlich jetzt anspricht, weil das hört sich auch irgendwie schräg an. Es ist für mich eher Gott, ja.
Ich hab gerade überlegt, dass ich schon Zeiten hatte, wo es mir echt sehr mies ging, eben gerade so depressive Episoden oder so, wo ich aber schon direkt gebetet habe, Jesus, aber dann tatsächlich nur eigentlich so der Name oder so ein Stoßgebet in dem Sinne. Und ich habe mir gerade überlegt, warum war es dann in diesen Momenten, also wenn es mir richtig mies geht, dann spreche ich tatsächlich doch eher Jesus an. Und ich frage mich gerade, warum.
So geht es mir auch, Sarah, krass, so geht es mir auch.
Ja, ist es dieses Menschliche, weil du menschlich so am Ende bist, dass du einen anderen Zugang dann hast? Ich frage mich jetzt gerade wirklich, weil das ist eine Erinnerung. Wenn es mir echt dreckig geht, dann kann ich das ganz oft nur noch dieses Wort aussprechen oder halt einfach, ja. Weiß nicht.
Mir auch. So ging's mir echt auch. Das kommt jetzt gerade als eine Erinnerung, weil als ich meine Diagnose neu hatte, ne, da hat mir ganz viel dieser Bibelvers aus Jesaja gegeben. Das ist total emotional für mich. Ihr wisst jetzt vielleicht, wo das steht. Ich gehe mit euch, oh, da muss ich ja echt hier heulen. Ich gehe mit dir durchs Feuer, ich gehe mit dir durchs Wasser. Wisst ihr, welcher Vers das ist? Jesaja. Und da war es bei mir auch so, da konnte ich nur Jesus sagen. Also wenn es einem richtig dreckig geht, kannst du manchmal nur noch Jesus sagen. Das ist komisch, ne?
Ist vielleicht ist es, weil wenn man jetzt von Gott spricht oder von Heilige Geistkraft oder sowas, dass das dann zu abstrakt ist und Jesus als ein Gegenüber irgendwie dann ja besser funktioniert, weil wir eben so gemacht sind, dass wir mehr auf so einer persönlichen Gegenüber. Vielleicht eben, dass Spiritualität auch besser funktioniert, wenn's eine personifizierte Art ist. Auf eine personifizierte Art.
Ja, stimmt. Das hatte ich total vergessen, ey. Das hatte ich total vergessen.
Krass. Ja.
Ist es nicht auch, Ami, vielleicht musst du mir das noch irgendwie mithelfen. Ist es nicht auch so diese Art von, Jesus hat auch gelitten? Also weil das glaube ich tatsächlich,
ja,
ich glaube wirklich,
ja,
der wurde mies behandelt, dem ging's dreckig, der ist am Boden gelegen. Also der versteht das irgendwie. Vielleicht ist es auch so diese Dimension noch, dieses menschliche Leid, der Schmerzensmann, sagt man ja.
Genau, auch ich glaube, das spielt eine große Rolle. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt. Und da weiß ich noch, dass diese Erkenntnis hatte ich auch mal in Ostern.
Ja.
Dass ich jetzt mit diesem Setting, mit diesem Framing auch mit Karfreitag wieder was anfangen kann. Also auch dieses Aushalten, ne, mal richtig große Scheiße aushalten können und da nicht allein zu sein. Da jemand zu haben, der das kennt. Und gerade weil du ja, glaube ich, wenn es dir richtig schlecht ging, also mir geht es so, dass ich mich manchmal echt allein gefühlt habe, weil ich dachte, alle anderen haben keine Ahnung von meinem Struggle, ne? Niemand hat Ahnung, was, also ich bin da ganz allein. Und dann ist es hilfreich. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt. Der Schmerz ist man.
Ja, so dieser Karfreitagsmensch irgendwie. Ja.
Ich kann das halt denken, insofern, wenn Gott wie Jesus ist, dann bekommt Gott in Jesus eben auch wieder ein Gesicht und bleibt eben nicht in so einem Nebulesen.
Das ist manchmal wichtig. Ja, das ist manchmal wichtig und das kann ich jetzt auch als Angebot sehen. Weißt du, ich kann dann Jesus als ein Angebot Gottes sehen, zu sagen, wenn du ein Gesicht brauchst, dann nimm Jesus, weil es dir dann einfacher fällt. Und ich meine, da schließt sich auch wieder der Kreis zu dem Anfang, also dass Jesus gekommen ist, um diesen Gott uns Menschen begreifbar zu machen. Und wenn wir alles andere nicht begreifen können, dann können wir uns an diesem Jesus festhalten, weil dieser Gott für unseren menschlichen Geist sonst einfach zu unbegreiflich ist. Und manchmal brauchen wir halt was Begreifliches. Und dann macht das alles wieder Sinn.
Sehr schön. Ich habe mir auch die ganze Zeit jetzt schon...
Also ich halte mal fest für... Ja, sprich, ich merke es mir.
Sorry. Ich habe, vielleicht musst du es zuerst sagen.
Nee, ich wollte nur noch mal kurz festhalten, der politische Jesus und der Schmerzensmann, das ist das, mit dem ich ganz viel anfangen kann. So, jetzt du.
Ja, das ist gut, dass du es fertig gesagt hast, weil ich habe ich mache ein neues Kapitel auf. Ja. Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt mit diesen Heiligen. Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem, der das überhaupt nicht verstehen kann, wie man im Katholischen diese Heiligen haben kann. Und ich fand, Ami, das, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn einem Gott so fremd ist und man ein anderes Gesicht braucht und vielleicht in dem Moment eben auch Jesus so fremd ist, dann gibt's eben noch so diese Heiligen, diese Vorbilder, diese Menschen, die halt einfach irgendwie durch schwierige Sachen durchgegangen sind und das so erstaunlich gelöst haben in ihrem Leben. Und da hatte ich auch irgendwie so den Gedanken, dass ich das irgendwie besser nachvollziehen kann, seit ich eben selbst durch so diese Schmerzenszeiten durchgegangen bin, dass einem das helfen kann, dass man jemanden hat, den man irgendwie, der weiß, wie es einem geht irgendwie, der das irgendwie nachvollziehen kann, der das ähnlich erlebt hat wie ich.
Und da sind endlich auch mal Frauen dabei.
Oh ja.
Ja, das wäre nämlich auch noch so eine Frage. Also funktioniert das? Wie ist das mit der Geschlechtlichkeit? Spielt das eine Rolle? Keine Ahnung.
Also da spielt für mich eine große Rolle, dass ich Gott einfach auch weiblich denke jetzt. Also Jesus kann man natürlich nicht weiblich denken, da wird es ein bisschen schwierig, aber Gott kannst du sehr gut weiblich denken. Ich finde, dass zu den Eigenschaften Gottes eigentlich eine Frau viel besser passt. Aus unserem gesellschaftlichen Bild. Also die Geschlechterrollen, die wir halt jetzt nun mal haben, weil wir so geprägt sind, weil unsere Gesellschaft so ist. Ich finde, da passt eine Frau sehr, sehr gut dazu.
Ja, nachvollziehbar.
Ja, cool. Und eben, dann gibt es halt irgendwie eine Dorothee Sölle. Dann gibt es eine Maria Magdalena. Also diese weiblichen Figuren, die gibt es ja auch. Weibliche Heilige, wie auch immer. Also, ja, Maria, die Mutter von Jesus. Ich finde, ich habe mittlerweile gar nicht mehr so ein Problem, dass beim Unser Vater dann auch dieser Teil noch mit Maria, Mutter Gottes kommt. Meine Oma hat das immer gebetet und ich habe das so im Kopf. Und mittlerweile, früher hieß es immer, das dürfen wir nicht mitbeten. Also wenn die Oma das betet, ihr Kinder, ihr seid da ruhig. Und wir haben das natürlich gemacht. Und jetzt heute bete ich das mit, weil ich irgendwie finde, ist irgendwie schön. Gebenedeit sei denn die Frucht deines Leibes. Also diese, keine Ahnung, ich habe da ein bisschen mehr Zugang jetzt gefunden. Cool. Jason, wie gehst du mit dieser Weiblichkeit um?
Also ich kann auf der einen Seite viel damit anfangen, dass so eher stereotype weibliche Attribute besser zu Gott passen. Auch gerade, weil Gott ja sehr stark männlich gedacht worden ist in den letzten Jahrhunderten. Oder heute auch noch auf YouTube. So grundsätzlich würde ich sagen, ja, Gott ist weder Mann noch Frau. Gott ist was anderes. Oder vielleicht müsste man sagen, wenn, dann ist Gott queer, im Sinne von alle Geschlechter sind damit drin oder alle Geschlechter sind ein Ausdruck von Gott. Das wäre vielleicht noch etwas, was ich da mehr für mich gelten lassen würde. Sondern ansonsten, ich glaube, ich habe das tatsächlich nicht so stark, dieses Leidensmann, und deswegen gibt es dann eine Form von Solidarität, die mir hilft. Ist für mich tatsächlich noch nicht so der Zugang. Also ich höre das, was ihr da sagt, aber hat für mich noch nicht selber so funktioniert.
Du hast nur noch nicht richtig gelitten, Jason.
Ja, daran wird's liegen.
Nee, aber das ist ja auch, ich finde, das ist auch hier das Spannende an dieser Person, Jesus, dass es da so, dass jeder eine Facette für sich finden kann, für sich persönlich. Da gibt's ja keine Blaupause, die bei allen so ist.
Ja.
Ja. Ich habe übrigens,
ja, das ist bei uns beiden halt viele Überschneidungen, Sachen.
Es ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, bei RefLab gibt's einen ganz tollen Podcast draußen mit Klausen, Johann Hinrich Klausen, den höre ich sehr gerne und ich versuche gerade zu finden, welche Folge das war. Der hat jemanden eingeladen, ich habe den Namen vergessen, der hat ein Buch geschrieben über die, das heißt Jesus, männlich, weiblich, divers. Und das ist ein Historiker und der hat ein Buch geschrieben über diese vielseitigen Betrachtungsweisen, historisch gesehen über Jesus. Es gibt halt auch weibliche Betrachtungsweisen, es gibt diverse Betrachtungsweisen, also non-binäre. Und ich habe mir die angehört und die war so gut, diese Podcast-Folge. Also die kann ich allen ganz, ganz herzlich ans Herz legen. Ich weiß nicht mehr, draußen mit Klausen, es war kürzlich, glaube ich, vor 2 Wochen oder so.
Und oh, das ist spannend. Vielleicht kannst du das in die Shownotes schreiben, Jason. Bitte.
Ja, schick die mir mal, wenn du sie noch findest. Hm? Kommt rein. Schön, jetzt haben wir Jesus abgefrühstückt.
Ja, fertig. Wir haben
fertig. Alle Fragen geklärt. Oh Mann. Sehr gut. Aber es war mir auf jeden Fall ein Fest. Es war sehr schön, mit euch über Jesus zu reden. Voll schön, die Einblicke. Sehr gut. Vielen Dank.
Danke für die Herausforderung. Ich fand's gut. Viel für mich mitgenommen heute auch.
Sehr, ja, same. Sehr gut. Vielen Dank euch. So, dann lass uns doch mal hier ein Komma machen und dann sollen die Menschen da draußen mal kommentieren, was sie so denken. Und demnächst gerne wieder.
Sehr gerne.
Super. Dann, bis dahin.
Einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.